So, soll ich dann?
Ja, du sollst.
Herr Vöttl. Du sollst, kannst, darfst.
Okay. Was?
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Moin.
Ich begrüße die.
Servus.
Ja, ich begrüße die Anwesenden zu meinem Vortrag. Ich hoffe, dass er interessant genug ist und dass es sich lohnt.
Okay.
Überschrieben habe ich das Ganze mal mit Rette mich, wer kann. Ja. Sprich, die Frage ist, kann ich retten? Ja. Einfach mal, was kann ich mit meiner Technik, mit meinem Robotronrechner und Kugeln halt, um diverseste Datenträger zu retten und zu sichern. So, das Erste, was man sich natürlich fragt, ist Beweggrund und Motivation. Man kann natürlich auch ganz andere Technik nehmen, um beispielsweise Disketten zu sichern. Also ein berühmtes Beispiel ist ja die effektive Controller, dass man halt einfach nicht mehr alles kann. So, welche Datenträger kann ich derzeit sichern? Wäre der zweite Punkt. Und welche Verfahren habe ich dafür? Der dritte Punkt ist natürlich, wie kriege ich die Daten in die Welt von heute rein? Ja, das ist ja nichts, wenn das Zeug halt auf einem System, auf einem alten System rumliegt, die Sicherung auf dem alten System rum, ja, was mache ich dann? Ne? So, natürlich musste ich da ein bisschen Software dazu schreiben, damit sowas funktioniert, die in so einem Alpha- bis Beta-Stadium in der Zeit ist. Okay. Ja, was könnten Beweggründe dafür sein, genau die alte Technik auch herzunehmen, um Daten zu sichern? Hauptgrund ist halt, ich habe die authentische Hardware zur Verfügung. Das heißt, ich sichere mit Verfahren, die damals halt auch verwendet wurden. Das heißt, ich greife mit genau denselben Mechanismen auf Disketten zu. Das heißt, ich kann praktisch genau das, was die Software von damals als Leseoperation verwendet hat, verwende ich eben auch. Ja. So, und was halt auch so ein Grund dafür ist, wenn ich jetzt so einen Rechner mir irgendwo vom Dachboden, vom Schrott, woher auch immer geholt habe, den schön sauber gemacht und so weiter und so fort, dann schalte ich ihn an, freue mich, ja, was mache ich dann damit? Dann geht er vielleicht ein Jahr lang zu X-Treffen, zu X-Vorführungen und dann steht er in der Ecke. Ja? Und die Frage ist, können diese Dinger nicht einfach irgendwie Arbeit leisten? Ja, indem man sagt, man nimmt halt genau die, sichert halt, seine Daten damit und wie schon gesagt, das ist so ein Zwischenstand, den ich hier habe. Und deswegen, das sind halt auch Programme, die noch nicht hundertprozentig funktionieren. Was kann ich alles sichern? Ich kann EEPROMs sichern, im Moment von 2708 bis 2712. Was wir auch schon mal testhalber gemacht haben, ist Lesen von 1702 über Adapter. Schreiben von 1702 ist kompliziert, wenn man da irgendwie wohl 37 Volt oder sowas braucht.
48.
Oder 48. Genau, ich habe mal 37 mal 48 gehört. Also 48. Ja, genau. So, allerdings kann ich hiermit eben auch die 2708 schreiben. Ich kann, obwohl der Rechner nur 64K RAM hat, auch 27512 schreiben. Die Microvax, bei der wir das ausprobiert haben, hat sich nicht beschwert. Also, funktioniert soweit. Ja, was ich natürlich auch sichern kann, ist eben sowas hier. Ja. Eben die ganz normalen 5/4 Zoll Disketten, was jetzt das kleinere Problem ist, was ich am Stand halt noch habe, sind halt 8 Zoll Disketten. Ja, was dann schon ein bisschen interessanter wird. Ich habe vielleicht die Kassetten vergessen, das ist von sowas. Was ich hier mal ausgebaut habe, ist, das sind praktisch die Prima-Bänder aus dem Osten. Das sind diese speziellen Digitalkassetten mit der Mikro. Und hier bin ich halt zwingend darauf angewiesen, dass ich halt auch die alte Hardware habe, dass ich den kompatiblen Controller habe. Und also hier geht es praktisch schlecht anders. Seitdem man hat eine Kette für dieses Zeug. Und wo es dann sehr interessant wird, sind Festplatten. Weil es gibt diesen Rechner in einer neueren Version, sieht man dann hinten in der Ecke. Da ist halt eine Festplatte eingebaut, dann steckt hier der MFM-Controller drin. Und das Problem bei Festplatten ist halt, dass jeder MFM-Controller macht irgendwas auf der Festplatte. Vielleicht ist es ein bisschen standardisiert, es gibt aber auch MFM-Controller, die haben eben noch keinen hochintegrierten Chip drin, die machen alles selber. Und da habe ich dann natürlich zwei Probleme. Zum einen, ich brauche die originale Hardware. Und zum anderen ist es so, um ein Image einer Partition zu speichern in einer Datei, muss ich ja mindestens eine Partition haben, die so diesen berühmten Tick größer ist. Und da wird es dann problematisch. Das heißt, wenn ich eine 8 MB CPM-Partition sichere, dann brauche ich irgendwie 8, irgendwas MB, um die Datei zu speichern. Und hier wird es dann interessant, und zwar, dass man eben über diese Mechanismen, sprich über Netzwerk, das Zeug dann eben direkt überträgt. Ja. So, kommen wir zu den EEPROMs. Das ist der sogenannte Hütchenbrenner. Das ist eine Entwicklung, die zu DDR-Zeiten angefangen hat und auf einem Bausatzrechner namens Z1013 erstmalig Verwendung fand. Damals hat man halt diese Daten von Kassette hin und her geschoben. Und es gab dann von einem Hobbykollegen einen Nachbau. Das ist praktisch der Nachbau dieses EEPROMs. Und da gab es eben diese alte Software dazu. Und da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt keine Lust, auf einem Z1013 mit Kassetten zu hantieren. Ich will das Ganze auf einem CPM-Rechner haben, ich will mit Dateien operieren können. Und ich will vielleicht auch noch ein paar Sonderfunktionen davon haben. Das bedeutet, dass es jetzt im Beta-Stadium eine EEPROM-Software gibt für diese Kiste, die praktisch eben auch die EEPROM-Inhalte auf Disketten sichert und über Disketten das macht und zum Schluss halt eben auch über Netzwerk das Ganze tut. Ja. Das Ganze funktioniert für alle gängigen K1520-Systeme, wobei K1520 so ein Standard 8-Bit-Bus ist. Vielleicht vergleichbar ungefähr mit diesem PCB-Bus. Ja. So, ein bisschen was habe ich schon zum Ursprung gesagt. Das Originalprogramm nannte sich aus irgendwelchen Gründen EEPROM-Händler 2.9. Man kann natürlich lesen, programmieren, Leertest und Vergleich machen. Die Dateien arbeiten unter CBM, habe ich erwähnt. So ein bisschen auch schon, ich habe dann irgendwann mal überlegt, ja eigentlich der Sockel kann 27512, braucht also 64 kW. So viel hat der Rechner gerade mal, inklusive Betriebssystem. Das heißt, ich mache schlicht und einfach folgendes, nach 32 kW wird gesetzt und der Adresszähler von dem Ding noch weiter. Ja, und damit kann ich eben auch größere EEPROMs dann eben bearbeiten und von diesen Mikrowatts ist eben so ein typischer Anwendungsfall, wo die eben so ein 64K haben. Was auch implementiert ist inzwischen, ist der sogenannte 16-Bit-Modus. Das heißt, ich kann meinen Buffer auf die doppelte EEPROM-Größe vergrößern und kann dann sagen, will ich auf das gerade Byte zugreifen, will ich auf das ungerade Byte zugreifen oder will ich 16-Bit linear bearbeiten. Das heißt, ich kann LH-Dateien laden, also den L-Teil und den H-Teil, kann das Ganze als Lineardatei dann betrachten und ich kann natürlich auch eine Lineardatei einlesen und die L- und H-Teile halt rauspicken und getrennt programmieren und so weiter und so fort. Und ja, und dazu dient halt dieser 16-Bit-Modus. Das ist halt interessant für die Systeme, die eben die L- und H-Arbeits auf unterschiedlichen EEPROMs haben. So, bevor wir jetzt zu den Kassetten übergehen, drücke ich hier mal Escape. Stopp's mal auf.
Hab schon. Ja. Ich habe mal Jan Blitz gespielt. Ja. Ich habe da was vorbereitet.
Ja, genau. Der Kollege hat da mal was vorbereitet. Das ist jetzt Premiere sozusagen. Das heißt, das ist ein Modul, das haben wir noch nicht gelesen. Jetzt muss ich mal gucken, das ist natürlich ein 2764. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Das heißt, wir müssen ihn nochmal kurz ausschalten. Wir müssen mal den EEPROM auf 2764.
Das war die Überraschung.
Ja, danke. Man will meine,
schön. Ich mag schon Zeug ohne Schokolade.
Ja, richtig, Schokolade. Ja, zu viel verdammt gewesen. So, jetzt sieht man auch gleich schon mal, wer es mir noch nicht gesehen hat, den Buchverband von dem Rechner. So. Jetzt muss ich eine Möglichkeit, trotz Zittereffekts versuchen, hat jetzt. So, das heißt, den können wir ja schon mal reinstecken. So. So, das ist das EEPROM-Brenner-Programm im derzeitigen Beta-Stadium. Das, was ich natürlich mache, also hier sind die ganzen Funktionen beschrieben, die vorher noch auf der Folie waren. Das heißt, ich setze einen EEPROM-Typ. Das sind die er derzeit kann. Was in einem späteren Stadium noch dazu kommt, wenn ich mein Adapter auf 1702 habe, ist, dass oben natürlich dann noch der 1702 zum Leben dazu kommt. Wir haben jetzt allerdings einen 2764, das heißt, wir gehen hier rein. Jetzt haben wir EEPROM-Typ 2764, unser EEPROM-Buffer ist 2000 Bytes groß. So, und jetzt fangen wir mal an, wir lesen das Ding mal rein. Gucken wir mal, was passiert. So, irgendeine CRC-Nummer habe ich. Ich lese den nochmal, mal sehen, ob er entstanden ist. Hat die auch das mal rein. So, scheint es soweit zu passen. So, und jetzt gucken wir uns den Buffer einfach mal rein. Das ist schlecht, weil wir hatten uns interessante Inhalte von dem Buch bekommen.
Aber da muss man mal was kaufen. Wie sind...
Nee, ich denke mal, wenn sie das zwei E-Pons... Ich denke aber mal, wenn sie zwei E-Pons gebraucht haben, dass auch in beiden etwas wirklich was drin ist. So, vielleicht doch Kontaktschwierigkeiten, das setze ich wirklich mal. Nee, die Checksumme ist die gleiche, aber dann war es das halt erstmal nicht. So, da kam jetzt was anderes. So, da haben wir tatsächlich Inhalt. Irgendwas mit Chess lese ich da, die Schach. Und also was wir hier schon mal so ein bisschen so, und dann ist er halt auch leer. So, das heißt, das war nicht der Inhalt, den ich mir erhofft hatte, weil auf dem, weil das Modul war gelabelt mit CPM. Also ich hätte jetzt ein CPM erwartet, aber offensichtlich. So, was haben wir ja drin stehen? Offensichtlich ist das ein Stück KC-Code, der losgeht mit 7F, 7F, dann kommt das Schlüsselwort, dann kommt die 01, das terminierendes Byte. Dann kommt eine DB88, das heißt, wir leben von Port 88 was ein, dann schalten wir den Unterrad auf Disable, dann pushen wir das ein. Also der Disassembler ist nicht eingebaut, das muss ich noch selber machen. Was machen wir dann? Dann resetten wir irgendein Bit. Dann geht man vermutlich, dann resetten wir, ich glaube, Bit 1 im Register A, dann schreibt man das Ganze auf die Adresse 8C zurück, dann laden wir HL mit der C200, die 11 laden wir mit der 200, dann wurden offensichtlich ein paar Leerbytes gepatcht, dann wird das BC-Register mit der 32.000 geladen, dann machen wir ein L hier, das heißt, wir kopieren von Adresse C200 nach Adresse 200 32.000 Bytes. Dann machen wir einen Pop-Alf, holen uns praktisch das Alf-Register zurück, schreiben wieder auf die 88, geben dann die Interops wieder frei und springen eine bestimmte Adresse an. Das heißt also, das ist letztendlich das, was drin steht. Das heißt, es stehen gültige Daten drin in dem Ganzen, aber es ist dummerweise nicht das, was wir erwarten. So, was ich jetzt natürlich auch machen kann, ist, ich kann diese Datei abspeichern. Und das ist das, was eben dieses originale Programm
geht nicht kann.
Das kann gut sein.
Ich würde das Wort nicht haben, sondern CPM was, also quasi aus dem Rom das CPM in Land kopiert, damit quasi.
Das kann gut möglich sein.
Ein Rom in Land kopiert letzten Endes.
Ja, das wäre dann so was, was genauer zu analysieren ist. Hier sieht man übrigens noch eine Debug-Ausschrift. So, was ich halt jetzt machen kann, ich hoffe, dass das alles soweit funktioniert. Wie hatte ich die Datei genannt? HC85.bin oder so.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
So, jetzt gehen wir ins System zurück. So. Wo kommt der IP-Stack her? Hat der schon drin oder ist der eingelassen? Das ist das spätere Kapitel. So, was ich aber jetzt mal schnell mache, ich hoffe, es funktioniert soweit. Oh, das ist offline, verdammt. Dann habe ich wohl hier irgendwas verkehrt gemacht. Die P-Adresse müsste aber passen.
Na gut, so jetzt gibt es noch die Internetanwendung, dann können wir uns dann wieder bei Microsoft kommen, die Homepage checken.
Ja. Soll ich das nicht eingestellt sein, das wird mit deinem Gehirn eingestellt.
Kannst du glaube ich auch nicht viel böse an.
Der FDP
irgendwas stört mich an dieser IP-Nummer.
Was ist das, wenn man kein IP nimmt?
So.
Warum nicht? Das geht.
So, und dieser Vorgang, der jetzt passiert ist, ersetzt auf Diskette speichern, Diskette in einem DOS-Rechner umformatieren in ein DOS, die Datei vom DOS irgendwie ins Windows kriegen per irgendwie Netz, irgendwie OP. Das heißt, ich habe irgendwie auf meinem Servergerät einen TFTP-Server laufen und damit schiebe ich halt einfach diese Datei rüber. Und damit kann ich praktisch alles Mögliche sichern, aber genaueres dazu später. So, kommen wir zu Kassetten. Was auch noch eine wichtige Geschichte ist, vor allen Dingen in der Robotronecke, ist das Sichern dieser Kassetten. Ich habe bei mir alleine 6 mehr oder weniger große Kisten von diesen Dingern, wo überall irgendwas mit Bleistift draufgekritzelt ist. So, dieser Rechner ist normalerweise, dieses Laufwerk gab es zu dem Rechner original dazu. Allerdings ist die dazugehörige Software nur in der Lage, ein ganz bestimmtes Directory-Format zu lesen, dann muss das in einer bestimmten Reihenfolge alles vorliegen und mehr ging nicht. Das heißt, was zwingend notwendig war, um einfach dieses ganze Zeug zu sichern, ist, dass man sagt, ich spreche diesen Controller an und ich lese einfach mal die ganzen Blöcke direkt von der Kassette runter, also wie man das mit einem Disk-Image-Programm halt auch machen würde. Wichtig bei diesen Dingern ist, dass man immer die Blocklänge mit abspeichert. Damit, weil es eben unterschiedliche Blockgrößen geben kann. Maximale Blockgröße sind 102 Byte. Text. Also ganz komisch.
Sind die gespeichert auf der Kassette mit drauf? Oder?
Die werden von der Kassette gelesen, dann landen
sie. Ich meine die Blockgröße.
Die Blockgröße, die weiß er deshalb, dass er eine Drehangelung und Postangel hat und dann so eine Blocklücke. Ja genau, über die Blocklücken weiß es. Der speichert eine Blocklücke auf dem Band, das muss glaube ich bei den Zolltapes auch so ähnlich gehen. Und dadurch weiß er, dass es zu Ende ist, dann weiß er, dass er einen Großanwalt mit dem Byte AA gefunden haben muss, dann stehen davor noch 2 CAC-Bytes, die müssen passen, dann sonst liefert man wieder
zurück. Wir gucken also, wie lang der erste Block ist und nimmt das dann als sozusagen.
Ja,
dann ist der erste Block und findet dann die Blocklücke und dann weiß er, wie lang der Block ist.
Dann weiß er, wie lang der Block ist, aber der zweite Block kann wieder eine andere Länge haben.
Ach so.
Ja. Das sehen wir aber nachher auch gleich. Die Basis für diesen Treiber, den wir versuchen selber zu schreiben, ist ein bisschen schwierig, weil da muss halt mit Interrupts und CTCs gearbeitet werden, also der muss halt wirklich synchron das alles machen. Da gab es eine RAL-Datei für einen anderen Rechner, den musste ich auf den portieren, sprich die IO-Adressen waren anders, ich musste andere CTC-Ports nehmen, ich musste das Interrupt-System völlig anpassen. Das heißt, ich musste den komplett portieren, was ich auch in die Zieldatei mit schreiben muss, wie gesagt die Blockgröße. Da habe ich mich so ein bisschen an dem SIMH-Format orientiert, das heißt ich schreibe eine 32-Bit-Zahl von der vektorgroßen Block ist, dann kommen meine Nutzdaten, dann kommt dieselbe Blockgröße nochmal. So machen die es normalerweise, dass ich zusätzlich noch mit rein schreibe, ist der Status-Byte von der Routine, damit ich weiß, aufgrund eines bestimmten Bits, ob der Block fehlerhaft war, weil die Daten habe ich ja trotzdem, sie könnten ja bis zu einem bestimmten Punkt noch wichtig sein, und die CAC speichere ich dann. Das heißt, ich habe nicht die reinen Nutzdaten zwischen den beiden Blocklängen, sondern ich habe noch ein paar Zusatzinformationen. Das musste ich halt einfach so machen, um die Informationen zu haben. Ja, und so bei den Banddateien größer als der TBA sind, muss ich natürlich zwischendurch schon in der Datei reinschreiben. Das war anfangs auch noch von Problem. So. Jetzt kommen wir schon zu den Disketten. Das heißt, bevor wir zu den Disketten kommen, würde ich dann schnell nochmal der Sache hier. Dieses Ding ist keine Show, das ist einfach notwendig, wenn der nicht dazwischen hängt, dann gehen halt aufgrund irgendwelcher Spannungsspitzen manchmal die Sicherungen im Gerät kaputt und das Ding fängt halt. Also ich war es dann irgendwann mal leid, zum Baumarkt zu rennen, eine Sicherung zu kaufen, und habe ich das nicht mehr vorgeschaltet. So, das ist auch Seite 1. Das heißt, wir legen das jetzt wieder ein. Auflegung hier eine Diskette ein, drücke mal einmal Enter und schalte einfach mal auf den Umweg. So, jetzt hoffen wir, dass er funktioniert. Ich habe gestern den ganzen Tag damit gekämpft, gut das Geld zu erstellen. Aber glücklicherweise habe ich eine geborgte Disketteneinheit gekriegt und die ist bei mir ein bisschen schrottig. So, hier ist es natürlich, wenn ich den Rechner starte, bekanntes Bild, der hat natürlich auch diesen Netzwerktreiber drin. Und wenn man es richtig schreibt, geht es sogar. So, und jetzt kann man hier mal ein bisschen gucken, wie das halt funktioniert. Was recht interessant ist, ist das Geräusch von diesem Laufwerk.
Klassisches Unterbrecherrelle, Kölle.
Wie bitte?
Klassisches Unterbrecherrelle. Wenn man dort weiß, abschalten, bearbeiten und dann weiterschalten.
Ja, man weiß dann halt auch immer, ob es lange oder kurze Blöcke sind. Irgendwas stört mich jetzt trotzdem in der Geschichte. Ich muss mal gucken, ob ich die Knöpfe falsch gemacht habe. So, so richtig gefällt es mir auch nicht. Irgendwie hat er das klar sichtbar am Ende, erkennt er wahrscheinlich als, ich bin schon am Anfang und jetzt liest er, ja, da fehlt mir ein. Das heißt, wir spulen mal ein bisschen zurück. Und hoffen, dass er dann erkennt, aha, ich habe schon was, ich muss das mal wirklich zurückspulen. Also man muss halt bei der alten Technik auch immer so mit der einen oder anderen Überraschung rechnen. Der große Vorteil ist, diesmal wissen wir gleich, wie das Programm heißt. So, jetzt hört sich das auch schon anders an, jetzt spult er nämlich wirklich zurück. So, das ist natürlich alt auch, es steht noch Testprogramm da, ich liefere auch noch im A-Register irgendwelche Betankodes zurück, also das ist halt alles. Ja.
Für den Zuschauer ist Snapchat und für den, der entwickelt, ist hilfreich.
Genau. So, ungefähr die Hälfte haben wir. Ja, das ist natürlich da. Das ist natürlich so eine, wie üblich, wenn man mit Bändern oder Streamern oder sowas arbeitet. Man hat immer die Spulerei. Wie weit ist er?
Ist nicht durch.
Ist vielleicht durch, okay.
Jetzt.
So, und so muss ich das normalerweise anwenden. aber die Anzahl der kaputten Blöcke hat bloß genommen. Es ist auch immer gut, wenn man mal einen Band mit dem kaputten Block hat, weil man muss ja auch den Teil setzen.
Der kaputte Block ist trotzdem gelesen.
Also ja, der wird trotzdem gelesen, der hat sich in seinen Schadensbeitrag mit dem noch zusätzlich gesetzt. Also, also A02, A gleich 02 heißt, mein Block ist okay. Die 22 heißt, ich habe eine Dateimarke erreicht. Und wenn da eine 12 steht, dann ist das Bit gesetzt zu kaputt. Es gibt auch ein Bit, das klar nicht war. Also der liefert halt in den Dingen zurück. So, und was ich hier halt noch rausgebe, im DE-Register wird eine Adresse hochgezählt, das sind halt einfach die Blöcke, die ich im Speicher ablege. Und wenn ich einen bestimmten Schwellwert überschritten habe, sprich ich mal bei 32 vergeben habe, dann speichere ich das mal ab, damit mein GPA nicht verloren. So, jetzt gucken wir mal, ob er ein bisschen was abgespeichert hat. Sieht man jetzt dummerweise nicht, aber es leuchtet. wie das Deckeleinheit funktioniert. So, ja, das, wenn er immer vor und zurück fährt, dann kriegt man oben auch die 12, das heißt, dann ist ein kaputter Block mit dabei. Also die Kassette, die hat vor 2 Jahren schon gute Dienste geleistet, da kann man froh sein, dass sie überhaupt noch funktioniert. So, dann würde ich sagen, halten wir ihn mal, wenn er, sobald er die nächste Datei gespeichert hat, mal drauf an.
Ja, schon gespielt.
Ja, man merkt dann schon, dass die Dateien größer werden. So. Zeigt mir immer an. Das muss er jetzt abkönnen. Und was ich jetzt natürlich genauso machen kann, ist ganz einfach die Dateien, die ich geschrieben habe, einfach eben auch über sowas, nee, das war Nutzfarbe, über sowas, dann eben rüber zu kopieren. Das heißt, ich starte wieder meinen PSTP-Client. Und ich weiß ja, dass meine Dateien funktionieren halten. Ja, das ist der Standard-Sound von dem sogenannten Pumpkin-DFTP-Server. Und der speichert dann hier auf dem Notebook eben, das können wir uns dann nachher mit angucken, also die Dateien, die er gespeichert hat. Was mir auch noch nicht so richtig gefällt, ist, dass er eben hochrollt und nicht runter, aber das Programm ist halt eigentlich für eine andere Sorte Rechner geschrieben, aber da kommen wir später dazu. So, das war erstmal das soweit dazu. So, kommen wir zum nächsten Punkt. So, dann stellt sich die Frage, wie sichere ich Disketten? Das einfachste Verfahren, was mir jetzt in dem Moment eingefallen ist, ist, dass ich sage, ich nehme einfach die CPM-BIOS-Buchfänger. Ja, das heißt, es gibt in jedem CPM-BIOS einen standardisierten Einspruchpunkt, dem ich sage, an welcher Stelle im Adressbereich an welcher Stelle im Adressbereich will ich meine Daten haben. Dann stelle ich einen Laufwerk ein. Dann stelle ich eine Tracknummer ein. Und eine Sektornummer. Und dann lese ich einen Block. Der große Vorteil des Verfahrens ist, dass ich damit sowohl diese Disketten als auch da draußen die 8 Zoll Disketten einfach Festplatten lesen kann. Ich kann auch RAM-Floppies oder irgendwas anderes lesen, sofern es irgendwie in dem CPM implementiert ist. Eine andere Variante wäre natürlich, dass man sagt, man geht direkt auf den entsprechenden Controller los. Das ist halt aber nochmal eine ganz andere Arbeit, weil man dann halt anfängt, den Treiber, der in dem CPM drin ist, halt raus zu extrahieren und selber in den Programm zu schreiben. Deswegen hier die Variante, dass ich über das CPM-BIOS gehe. Ja, und dass ich natürlich mir erstmal anzeigen lasse, das mache ich alleine aus Programmiergründen und aus Prüfgründen, dass ich mir anzeigen lasse, was ich eben gerade in meinem Disk-Parameterblock stehen habe, also welche Disk-Parameter ich im CPM habe. Dann lese ich diese Sektoren einfach sequenziell hintereinander weg, wie jedes Imaging-Programm das auch machen würde. Und genauso wie ich Dateien über das Netzwerk übertragen kann, kann ich auch vielleicht die Blöcke hin und her schießen. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass ich genau das Problem löse, dass die Platten theoretisch beliebig groß sein können, solange bis hier die Platte platzt. Ja, und das ist nämlich genau das, was man dann eben bei Festplatten dann halt auch benutzt, über dasselbe Verfahren. Wichtig ist nur, dass es genau die Platte ist, die in den Rechner passt und dass die auch genau mit dem Betriebssystem formatiert worden ist, nämlich auch zusammenpasst. Und um da von dem Betriebssystem ein bisschen unabhängiger zu werden, muss man dann eben schauen, dass man das Stück Z80-Code, das eben diesen Plattencontroller ansteuert, dann mal auslöst und das nicht mit BIOS machen lässt. So, was jetzt hier Brücke in die neue Welt heißt, ist schlicht und einfach dieses Gerät hier. weil die Brücke in die neue Welt ist, ist es der oder der? Der ist, glaube ich, das ist Pio, ne?
Ja. Nee, das ist der Epo.
Das ist die Pio. Okay, ja.
Der größere ist die Pio, auf der Fern kann ich das so schlecht erkennen.
Der größere ist die Pio, alles klar. Das ist die Brücke in die neue Welt, die hier beschrieben ist. Ja? Das ist noch ein alter Stecker, der hier reingehört. Ja? Der alte Stecker ist mit einer Z80 Pio verdrahtet. Oder ja, hier ist er. So, das ist neu, das ist ein AVR-Controller, der halt vom KC-Club programmiert wurde. Und das ist ein Embedded Ethernet Controller, BizNet 50 irgendwas. So, und hier habe ich einfach mein Netzwerk gebaut. Und damit bin ich kompatibel zu dem und zu dem. Das heißt, mein Z80-Rechner sieht einfach eine Pio, auf die das Treiberprogramm irgendwie komische Daten schickt, die sonst nicht in der CPN-Welt vorkommen. Ja? Das heißt, ich habe irgendeinen Datenblock, wo ich dann eben meine IP-Nummer reinschreibe und alles, was ich bin. Und dann kann ich eben über diese Pio sämtliche Daten schicken. Also eigentlich ist das eine Ethernet-Box am Parallelport. Ja? Und auf diesem Weg umgehe ich eben diese ganzen Diskettenkonvertierereien. Das Einzige, was ich wirklich tun muss, ist, ich muss den Netzwerktreiber einmal auf das System bringen. Ja? Weil ich muss ja irgendein Stück Code haben, irgendein Z80-Programm, das ist das, was er da immer vorne startet, mit dem ich eben das Ding einmalig initialisiere und ab dann muss ich mir um Diskettenkompatibilität meine Sorgen machen. Was es auch gibt, ist denselben Mechanismus als GNet, das heißt als kleine Platine, für x-beliebige CPM-Rechner, das heißt man macht folgendes, man zieht den Z80 raus, steckt diese Platine dazwischen und den Z80 wieder drauf. Und dann hat man eben auch eine Pio hinten dran hängen, die direkt am CPU-Bus hängt und über die man eben auch andere Rechner ansteuern kann. Was wir zum Beispiel mal gemacht haben, ist das Ganze mit so einem NC-Acquisition-Way zu machen. Das Ding hatte zwar eine gesockelte Z80, aber daneben zwei Tochterplatinen oben drüber. Das heißt, wir haben fünf Sockel gebraucht, damit das Ding oben drauf passt. So, der Ursprung stammt, wie gesagt, aus dem KC-Club, die eben für den KC85 2-5 ein Modul gebaut haben, damit sie Ethernet plus USB, ist das dort, in ihrem System hatten. Und dann gibt es auch einen Spezialisten, der dankenswerterweise eben diese Karte gebaut hat, damit wir das schon in diesen Fast-20-Systemen nutzen können. Und gleichzeitig auch diese GNet-Variante für alle möglichen Z80-Rechner gebaut hat. Das heißt also, im Zusammenhang mit der Software, die wir gleich sehen, kann man sozusagen auf jeden Z80 CPM-Rechner dieses Ding draufstecken und kann alles, was der an Laufwerken hat, rausfeuern. Ja, und wir verwenden das eben für die Rechner, wie ich sie hier aufgebaut habe. Für den wird es verwendet. Und gleichzeitig für einige andere, die diesen Bus halt unterstützen. So, und hier habe ich mich mal ein bisschen verkünstelt und habe das Ganze halt nochmal aufgemalt, was ich eben schon erklärt habe. Das heißt, dass ich eben dieses WizNet-Modul habe, an dem hängt der Ethernet-Port dran. Dann habe ich diesen AVR-Controller, der praktisch dieses Ding eigentlich programmiert und zur Pio hin arbeitet. Und der K1520-Bus sieht eben diese 1080 Pio. So, das Ganze läuft über das TFTP-Protokoll. Das heißt, mein CPM-Rechner ist halt ein TFTP-Client und ich habe halt einen beliebigen TFTP-Server auf meiner Windows-Kiste da beispielsweise laufen. Und dadurch, dass ich die gelesenen Sektoren direkt wegschreibe, habe ich eben sozusagen unendliche Speicherkapazität. Das ist der letzte Ganze. So, das war jetzt die letzte Folie. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Folgendes. Der einzige Datenträger, den ich jetzt habe, ist halt die Bootdiskette selber. Das heißt, ich gucke sicher, heißt selber nochmal nach, wie mein Programm heißt. DI89.net wäre das. So, ich gebe mein Laufwerk ein. Das heißt, in dem Moment ist das Laufwerk A, mehr habe ich halt im Moment gerade nicht dran. Das heißt, er guckt halt im CPM-BIOS nach. Was habe ich für einen Disk-Parameter hinter dem Laufwerk A hängen? Dann braucht er natürlich sinnigerweise eine IP-Adresse, wo er es hinschreiben soll. Dann braucht er einen Dateinamen, wie das Ding heißen soll. Oder von IMD kann man es dann nehmen, Image. So, und dann zeigt er mir eben so ein paar Sachen an, sprich, das sind genau die Informationen, die ich aus dem BIOS rausholen muss, um zu wissen, wie viele Spuren muss ich anfangen, wie viele Sektoren pro Spur muss ich lesen. So, und jetzt macht er einfach Folgendes, der liest einfach alle Sektoren hintereinander ein und mit ein bisschen Glück erscheint eben auf dem, entsteht auf dem Roadbook halt, wie er die Sektoren liest, die Dateien.
Ja, das ist die Geometrie auch, oder?
Die Geometrie, die hole ich aus dem CPM-BIOS, ich schreibe sie momentan noch nicht weg.
Ah ja.
Sprich, der Witz ist einfach der an der Stelle. Ich habe vor 2 Wochen das Ganze auch schon mal vorgeführt auf dem KC-Treffen und am Mittwoch vor dem KC-Treffen ist der Stand fertig geworden.
Ah ja.
Das ist halt, jetzt hängt er irgendwie, jetzt hat er wahrscheinlich doch wieder irgendein Problem. Jetzt macht er hier ein Ergebnis 57, das heißt, er liefert mir gerade irgendeine Fehlermeldung zurück. So, jetzt hat er 57er, jetzt hat er wieder Nuller, das sind halt wieder Sachen, die man untersuchen muss. So, und mit dem Programm, für Disketten ist es sicherlich langweilig, für 8 Zoll Disketten, für die 8 Zoll Einheit, dann nehme ich halt auf RC, funktioniert genauso. Interessant ist eben, wie gesagt, für den modernen Rechner, der eben die Festplatte drin hat, dann landet eben meine 5 MB Partition hier drauf. Ja? Was ansonsten, was mir die Diskettenkapazität bei weitem sprengen würde, würde ich nicht mehr gehen. So, irgendwie Problemchen hat er wohl doch. Jetzt könnten wir höchstens noch eins machen, sofern die Zeit noch reicht.
Schön.
Reicht die Zeit?
Logisch, für dich.
Nein, für mich immer.
Es gilt die Coolness-Faktor von VZE. Wenn der Vortrag cool ist, darf er überziehen.
Tino, hast du das richtig verstanden?
Du bist nicht cool genug.
Du darfst nicht überziehen.
Hey, es gibt eine Menge an Überziehung und dann gibt es die Dino-Faktor.
Den VGA-Plonk. Ja? Den VGA bitte rausschrauben. Und hier ist der andere VGA. Nee, lass ihn doch drauf stehen. Jetzt erzeugst du wieder das hohe C auf dem.
Du brauchst noch diesen
Anschluss, oder? Ja, genau. Genau, den wir jetzt quasi haben.
Noch zu gut gesichert vorher.
Jetzt hoffen wir mal, dass das geht, weil das ist der Part, den man überhaupt nicht getestet kann.
Finden. Zugeschalten.
Wie ging das hier?
Funktion und RGS-Taste.
Bitte. So, wir sehen zwar nicht so richtig viel, aber es reicht für das, was wir sehen wollen. So, das sind die Tape-Dateien. Das heißt, wir haben hier, da steht relativ wenig drin, hier sieht man es auch so ein bisschen, dass wir hier praktisch, der Block hat im Prinzip nur 4 Byte, ja, sprich die 4 Nullen, dann hat er mein Status-Byte 22 und dann sind es nochmal die 4 Byte. Dass das hier noch weitergeht, liegt daran, dass CPM immer 128 Byte abspeichert. So, dann habe ich mein Tape 01. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Da scheinen aber auch noch irgendwelche Steuerinformationen drin zu stehen. Vermutlich ist es auch nur ein unbelegter Bootblock. Interessant wird es dann, glaube ich, hier, das ist nämlich die erste Datei wirklich. So, und spätestens hier sagt man, wenn man das erste Mal diese Kassette gelesen hat, Bingo. Weil ich habe schon mal etwas, hier geht die Zivilisation so ein bisschen los, das heißt, ich habe schon mal kein Datenchaos gelesen. Ja? Und hier sehe ich, aha, hier, das ist eine Datei, das ist eine Datei, das ist eine Datei, das ist eine. Die heißen zwar alle ziemlich komisch, das ist aber für das Betriebssystem normal. So, und meine erste Datei ist diese hier. Ja? Das heißt, ich fange hier mal an zu leben. So, das ist meine 3. Ja. So, der Block hat 24 Byte. So, und hier irgendwo 18 CF D800, eins von denen ist die Ladeadresse vom Betriebssystem. Und irgendwo geht das Betriebssystem dann los. Also das ist halt Z80-Code. Und irgendwann hier unten wissen wir dann genau auch mal, worum es sich handelt. Hier sehen wir schon mal ein paar Ausschriftstexte vom System. Und wir sehen, es handelt sich um das Betriebssystem COBRA, entwickelt Robotron Elektronik Zerlamelis, Technische Hochschule Ilmenau und so weiter. Also sprich, das ist genau die Bootdiskette von dem System, das ich vor 2 Jahren dabei hatte, oder Bootkassette besser gesagt. Ja? So, was ich jetzt halt machen kann, ist, ich lege einfach so eine Kassette ein, gehe meiner Wege und zum Schluss hole ich mir die ganzen Dateien rüber und kann die auf der neuen Welt halt sichern. Ja? Und genauso habe ich das halt hier auch gemacht, irgendwo muss noch meine Diskette rumfliegen. Oder genauso, mein Passiv 85 bin habe ich halt hier. Hier sieht man übrigens, es wurde tatsächlich noch mehr gelesen. Ja? Ist es wirklich CPM? So richtig kann man es noch nicht erkennen. Ob es wirklich ein CPM ist, das wäre dann halt noch rauszufinden. Also auf jeden Fall ist es auf jeden Fall schon mal gültiger Z80-Code. Der ist irgendwelche, also wie schon vermutet, das wird halt gut kopiert und das ist halt vermutlich das Zeug, was da kopiert worden ist. Ganz klar, irgendwo habe ich auch meine Diskette
hier
richtig genannt. Diska, genau. Ja, und so muss die aussehen. VG Robotron Büro Maschinenwerk Zimmer da, Weißenbeer Straße, das ist richtig. Irgendwo habe ich auch meine konfigurierbare Datenstation drin stehen. Da haben wir sie. Konfigurierbare Datenstation kann 89 werden. Das heißt, das sind genau die Bootsektoren von der Diskette. Irgendwann habe ich sicherlich meine E5, dann ist der Betriebssystem-Ladeblock zu Ende. Und irgendwann geht halt mein Directory los. Ja. Das heißt also einfach die 128 Byte logischen CPM-Sektoren alle hintereinander weggeschrieben. So. Das ist alles, was es hier zu zeigen gibt. Wir haben E-Komma gezeigt, wir haben Kassette gezeigt, wir haben Diskette gezeigt. Diskette geht wie gesagt genauso mit Festplatte, aber dann hätte man seine Kiste auch noch reinrollen müssen. Wäre vielleicht doch etwas umfangreicher gewesen. Dann bin ich soweit. Am Ende, wenn noch Zeit ist, gerne auch noch für eine Fragerunde. Ansonsten, sobald ich wieder aufgebaut habe, bin ich am Platz den ganzen Tag. Dann danke ich für die